David.
Robert.
Hast du das Ding mitbekommen? Vergiss die Oscars.
Nee, jetzt, was? Du überrascht mich gerade. Was habe ich?
Ja, hast du das, also wirklich, nachdem er erfolgreich, ne, Wasser vermarktet hat, ein Energy Drink, seine eigenen Klamotten in der Football League sich eingekauft
hat. Hat er die Präsidentschaft endlich bekannt gegeben?
Hat er jetzt, Achtung, Hautpflegeprodukte.
Endlich.
Das ist das erste Mal bei Dwayne Rock Johnson, dass auch die gefühlt gesamte Community sich darunter lustig macht. Dieser Mann hat immer erzählt auf Instagram, schaut auf meine Hände wie Dinosaurier, die haben so viel gearbeitet und geackert ihr Leben, die müssen so aussehen. Sie sind die Hände eines Felsens. Und jetzt macht er auf Skincare. Es ist wirklich, also das ist jetzt wirklich ein bisschen sehr lächerlich.
Ich habe mir neulich mal den Gefallen getan und bin auf sein Instagram gegangen, weil das habe ich jahrelang nicht gemacht. Ich folge dem ja nicht. Ja. Und manchmal liebe ich das so, Leute, die ich nicht mag, zu hate-stalken. Kennst du das? Wenn du gar keinen Bock, nee, auf eine Person hast oder die so ein bisschen scheiße findest und dir dann aber die volle Packung von denen gibst, weil du denkst so, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und bei ihm war das so, dass ich dann da reingegangen bin, um mal zu schauen, was macht er jetzt eigentlich so, und fand ich sehr interessant, dass er fast nichts mehr von Filmen postet, sondern viel mit WWE zu tun hat oder neulich war er bei NASCAR und in den Kommentaren darunter konnte man ganz viel lesen, was macht er denn hier jetzt auch schon noch. Die Leute werden so überdrüssig von ihm, weil er überall ist, aber Filme hat er jetzt eigentlich gar nicht mehr nachgelegt, weil Jungle Cruise 2 war ja mal angekündigt, da gibt's ja nicht mal einen Drehstart. Kannst mir gar nicht vorstellen, dass der noch kommt.
Ja, ich habe auch bei den Oscars gedacht. Ne? Ich hatte bei der Vorberichterstattung, Steven Gätchen hat ja gar kein vors Mikrofon bekommen. Die haben ein paar Deutsche aufgezeichnete Interviews gehabt. Alle anderen sind durchgegangen oder direkt ins Dolby Theater. Nur Dwayne Johnson ist kurz so, hey Germany, I love Germany. Thank you to all my fans in Germany. My next upcoming movies are. Dann hat er so 2, 3 Projekte, Vajana und so genannt. Und goodbye Germany, have a good time und ist durch. Es war so alles, was es halt international gab. Und der wirkt so, ja, keine Ahnung. Ich meine, das ist ja ein extrem erfolgreicher, reicher Mensch. Und da siehst du eigentlich, wenn man so ein bisschen an den Charakter reinschaut, dass du dich ja davor nicht wehren kannst, dass du irgendwo in der Kindheit oder so dieses Gefühl hattest, nicht genug zu sein und dadurch nicht genug Selbstliebe meist zu haben, sodass selbst wenn du den Hals rein materiell voll hast, es nicht reicht. Die Baustellen sind woanders und ich finde, bei Dwayne Johnson lässt sich das ganz gut beobachten. Das ist sehr, sehr spannend.
Aber da hast du gerade schon einen Schwenker zu einem unserer Hauptthemen heute gemacht. Die Oscars sind verliehen, ja, worden. Du hast ja auch wieder die Nacht durchgebüffelt und am nächsten Morgen ein Video hochgeladen.
Was aber diesmal angenehmer war, weil es war 2 Stunden früher in Deutschland als sonst.
Ja, genau, das habe ich auch irgendwie mitbekommen. Das ging schon 0 Uhr los oder so. Oder 1 Uhr.
Ja, die Oscars sind 1 Stunde früher in den USA gestartet, um bessere Quoten zu haben, was ihnen auch gelungen ist. Sie sind jetzt 3. Jahr in Folge wieder gestiegen in den Quoten. Mhm. Und es gab Zeitumstellung am Sonntag schon in den USA. Und deswegen hatten wir 2 Stunden früher dieses Jahr.
Wer da den Oscar gewonnen hat und ob das auch gerechtfertigt ist, das besprechen wir gleich. Aber es gibt eine Person.
Wir korrigieren das. Wir schreiben und sagen, das müssen wir noch ändern und dann werden die Oscars geändert,
ja,
im Nachhinein.
Genau, dann können wir endlich durchsetzen, dass Sydney Sweeney vielleicht vorträglich schon mal einen Oscar bekommt für die Rolle in einem Film, den ich gestern gesehen habe, über den ich leider noch nicht sprechen darf. Aber seid froh, dass ich
Hast du dir Immaculate angeguckt?
Das weiß ich nicht, Robert. Das möchte ich hier. Wir kommen zu Robert Downey Jr. Ganz viele werden sich sicherlich gefreut haben, dass dieser Mann es endlich geschafft hat. Er war ja schon mal Oscar-nominiert für Chaplin, dann später für Tropic Thunder, glaube ich, auch nochmal. Jetzt hat er ihn endlich. Und man merkte so online, die Welt ist beglückt, dass die haben es dem einfach gewünscht. Fandst du es gerechtfertigt? Kommen wir nachher eher nochmal dazu, wer sonst noch nominiert war. Aber ich glaube, du bist ja eh Fan, ne?
Ich bin Fan, aber ich glaube, wir beide wollten Mark Ruffalo am liebsten in dieser Kategorie sehen.
Hast du mitbekommen, welchen Rekord Robert Downey Jr. mit diesem Oscarsieg damit aufgestellt hat?
Die längste Spanne zwischen Nominierung und Sieg? Ja. Weiß ich nicht.
Nee. Es ging gestern durch die News, dass er eine Sache geschafft hat, die vor ihm noch keiner geschafft hat.
Der erste Gefängnisinsasse, der einen Oscar gewonnen hat?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber in Hollywood kann man ja nicht sicher sein, ob das nicht auf fast jeden zweiten zutrifft.
Ja.
Nein.
Sag mal.
Er ist das erste Saturday Night Live Mitglied, das feste Saturday Night Mitglied, also kein Gast, der einen Oscar gewonnen hat.
Okay.
Ja.
Das ist ja doch nicht aktuell. Wann war er denn? Also war er mal oder was?
Das ist das Trivia heute. Ich habe nämlich gedacht so, hä, Moment, der war mal bei Saturday Night Live. Also klar, dass da alle möglichen Gäste sind, von Miley Cyrus bis The Rock, das kennt man schon. Aber dass der da dabei war, das habe ich gar nicht gewusst. Für all diejenigen, die jetzt komplett auf dem Schlauch stehen. Saturday Night Live ist eine Comedy-Sendung in den USA. Die gibt's da seit, ich glaube, den 70ern, vielleicht sogar noch früher. Vergleichen kann man das für diejenigen, die in den 90ern in Deutschland groß geworden sind.
Oh nee, mach's nicht mit RTL.
RTL Samstagnacht. Ja, doch wirklich. Das war eine 1:1 Kopie von Saturday Night Live und hat halt auch hier in Deutschland Stars hervorgebracht. Ne? Kleine Stars, aber wir haben Olli Dietrich da durchbekommen, Wigald Boning, Tommy Krappweiß, Mirko Nonchef ist einer, Esther Schweins.
Und wie heißt denn der immer zur Beke titten? Darf ich sie zur Beke
Stefan
titten?
Stefan irgendwas.
Ich glaube Stefan.
Okay. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Aber ja, der hat nicht so Karriere gemacht. Und das ist auch in den USA so. Saturday Night Live ist kein garantiertes Sprungbrett, aber ehrlich gesagt so gut wie. Denn Saturday Night Live ist da die wichtigste Comedy-Sendung früher schon gewesen und hat eine ganze Reihe Weltstars hervorgebracht. Und ich habe die Tage einen Artikel gelesen, den fand ich sehr spannend. Da ging es nämlich genau darum, warum das heutzutage nicht mehr so ist. Kannst du mir jetzt aus dem Kopf mal so 5 Saturday Night Live Cast-Mitglieder sagen, die wirklich bekannt, also die wirklich Weltruhm erlangt haben?
Also zum Beispiel, das war die Tage recht populär, hatte Adam Sandler ja ein Opening und der wurde ja gefeuert von Saturday Night
Live. Ja,
und hat ja sogar einen eigenen Song mit I Got Fired. Und dann sind auch noch 2 Leute oder so aufgetreten, die auch durch Saturday Night Live bekannt geworden sind und auch gefeuert worden sind. Und jetzt habe ich nicht mehr im Kopf, wer da auf die Bühne gekommen ist. Nee, ich sehe immer nur diese Opener. Und wenn du es jetzt sagst, dann wird es mir wahrscheinlich, denke ich, so, oh mein Gott, selbstverständlich.
Ja, ich sag mal nur einen Namen, Eddie Murphy zum Beispiel.
Eddie Murphy,
Dan Aykroyd, Bill Murray, Billy Crystal, Chris Rock zum Beispiel auch, Chevy Chase.
Stimmt, Chris Rock war in der gleichen.
Mike Myers und Dana Carvey.
Was ist mit Will Ferrell oder so? Will Ferrell auch?
Will Ferrell war auch Castmitglied, genau. Ja. Jimmy Fallon war mal.
Ernsthaft?
Ja. Jimmy Fallon ist auch witzig, wenn ihr bei YouTube mal sucht. Saturday Night Live in den 80ern war sowieso Premium, auch in den 90ern. Vor allen Dingen die Staffel, in der Will Ferrell, Kristen Wiig, Bill Hader, Jimmy Fallon mitgespielt haben. Übertrieben lustige Sketches. Und Jimmy Fallon ist immer der gewesen, der immer gelacht hat, der die Sketche immer kaputt gemacht hat, weil er nicht aufhören konnte zu kichern. Gerade weil Will Ferrell hat immer versucht, ihn zu breaken, was so als Term dann gilt, so von, wenn die anderen versuchen, die anderen bewusst zum Lachen zu bringen. Und das ist wirklich witzig, dazu zu gucken. Aber das sind halt alles Namen, ne? Chevy Chase war riesengroß, Billy Crystal hat die Oscars, glaube ich, wahnsinnig oft auch selbst moderiert. Bill Murray sehen wir jetzt erst wieder mit Dan Aykroyd zusammen. Nächste Woche bei den Ghostbusters. John Belushi hat mit ihm zusammen Blues Brothers gemacht. Also das sind dann Namen geworden. Und das ist in den letzten Jahren, und es war Teil dieses Artikels, gar nicht mehr so gewesen. Also es gab zum Beispiel sogar, er ist nicht der Erste, der übrigens nominiert gewesen ist, Robert Downey Jr., sondern Randy Quaid war auch Mitglied von Saturday Night Live und der war auch bereits mal nominiert. Aber, jetzt sage ich es einfach mal, 1985, also sehr früh, ist Robert Downey Jr. zur 11. Staffel dazu gestoßen, zusammen mit Damon Wayans, den wir aus Scary Movie zum Beispiel kennen. Joan Cusack war dabei und noch ein paar andere. Es gilt als eine der schlechtesten Staffeln der Ära von Saturday Night Live und er wurde dann halt relativ früh gefeuert. Er hat neulich in einem Interview mit Jimmy Fallon gesagt, dass die mussten auch selber Sketche schreiben und seine Sketche waren die, die nie genommen wurden. Nur einer wurde mal durchgewunken zur Sendung und der war so scheiße, dass sie ihn nie wieder ans Schreibbrett gelassen haben. Und deswegen ist er 1986 bereits wieder gegangen. Und gilt damit als festes Mitglied, hat jetzt den Oscar gewonnen und ist damit so einer der letzten Stars, die man noch kennt, die jetzt so richtig groß aus dieser Zeit sind. Ansonsten hat man nur noch Bill Murray in den letzten Jahren. Wen kennt man? Kate McKinnon war mal bei Saturday Night Live. Die ist so ein bisschen klein dabei. Kristen Wiig ist ab und zu mit Will Ferrell zusammen mal zu sehen, aber die hat auch ihren letzten großen Filmauftritt.
Also wer jetzt so aktuell ein bisschen bekannter wird, wie hieß denn der nochmal? King of...
du meinst...
Der Junge, der hier auch die ganzen VHS-Kassetten aufgekauft hat. King, na, wie hieß denn der von Universal vor
King
2 Jahren?
King of Staten Island, meinst
King
du,
King of Staten
ne?
Island, wer ist der Hauptdarsteller?
Pete Davidson.
Genau, der ist doch jetzt im Saturday Night Live Cast, glaube ich, ne?
Der ist schon raus, schon ein paar Jahre auch. Aber ist denn Weltstar... Ne, also ja, wir reden hier so von der Größe von Eddie Murphy.
Ja. Ja gut, heute mit den verschlungenen Kanälen, wir werden es nachher bei Damsel merken, gibt es ja gefühlt auch sowas wie Netflix-Bekanntheit.
Ja.
Es gibt ja so, es ist so weird. Ja, also du hast recht.
Ich würde euch mal empfehlen, wenn ihr diesen Artikel lesen wollt, weil da wird dann auch ein bisschen hinter die Kulissen geguckt und was sich auch bei Saturday Night Live verändert hat, die ja halt auch sehr politisch geworden sind in den letzten Jahren. Da werden ja ständig Sketche mit Joe Biden und Donald Trump gemacht. der kann auf The Daily Beast mal den Artikel Saturday Night Live used to be a movie star factory, what happened? Durchlesen. Der ist tatsächlich echt spannend und zeichnet auch ein bisschen, was für eine Starschmiede das gewesen ist. Also wer da alles gewesen ist, das kann man eigentlich fast gar nicht glauben. Und Robert Downey Jr. war einer davon.
Das ist doch was. Und damit herzlich willkommen zu zwei wie Pech und ein Schwafel. Und damit schalten wir rein in die Werbung. David, ich sehe ja manchmal, krieg ja mit, du bist ja schon auch manchmal gestresst, ne?
Ja.
Du sagst dann manchmal so, also ich bin müde, ich habe nicht gut geschlafen, muss viel arbeiten, der Hund hat wieder einen Flug geschissen.
Vor allem bei uns im Podcast ist es auch immer so, ich werde müde, aber...
Ja, weißt du, was wirklich sehr entspannt? Ich habe einen Podcast-Tipp für dich. Und zwar hier aus unserer Produktionsbutze, richtig schön aufbereitet, Dungeons and Dreamers. Hast du schon mal gehört?
Habe ich schon mal gehört, weil wir jetzt nämlich darüber reden werden.
Dungeons and Dreamers holt dich quasi immer an einen wunderschönen Ort auf diesem Planeten und beschreibt die so in aller Ruhe mit Geräuschen von Regen oder Wind oder der Natur, wo du gerade bist, wie du alles so wahrnimmst. Ist so sehr sinnlich gestaltet und ganz langsam, wie du auch merkst, wie dein eigener Herzschlag sich verlangsamt und du zur Ruhe kommst. Aber auch manchmal sowas Mysteriöses passiert. Also während du dann gerade in so einen Einschlaf-Relax-Modus geholt wirst, steht irgendwo auf einmal eine Art Monster, das dich mit roten Augen anguckt.
Also es ist wie so eine Dungeon Quest. Wie
das ist so ein bisschen Fantasy meets ich will einschlafen. Dungeons and Dreamers. Sehr liebevoll.
Der erste Podcast, bei dem ihr einschlafen wollt.
Nee, das ist wirklich so sehr zum Runterkommen, zum ruhig werden, vielleicht auch müde werden.
Es ist ASMR für Dungeons and Dragons Spieler.
Ja, also es ist schon ein bisschen auch so in dieser Welt. Dungeons and Dreamers. Ich habe zum Beispiel beim Laufen mit Cooper im Wald gehört und merkte so krass, dass ich so ganz einfach dahin schaute und meine Gedanken einfach mal abfallen konnten. Das war super schön zum Abschalten und so zur Ruhe kommen. Also wer genau sagt, da gibt es ja viele Menschen, ey, ein bisschen gestresst und so, und aber ich höre gerne Podcasts. Hört mal in Dungeons and Dreamers rein. Überall, wo es Podcasts gibt, bin ich mir ganz sicher, weil so gut, wie sie die bei uns hier überall hochladen, gibt es die überall. So, Dungeons and Dreamers, David. Nächste Woche hast du gut geschlafen, weil du die ab und zu gehört hast.
Ja, vielleicht bin ich deswegen so erholt.
So, muss man auch mal sagen. Dann damit schalten wir raus aus der Werbung, zurück in den Podcast. So, wir haben hier einen Rucksack voll Filme mitgebracht.
Ich habe noch einen gesehen, den ich habe ich vergessen, dir zu schreiben, weil der ist mir durchgerutscht. Imaginary hatte ich noch geschaut.
Oh, mit dem, da, warum bin ich denn da nicht hin? Weiß ich nicht. Aber mit dem Horrorbären Chauncey. Ist er so mittelmäßig, wie er wirkt im Trailer?
Nee, der ist schlechter. Der ist scheiße. Der also ist richtig scheiße. Krass. Also ich hatte gestern eine kleine Kritik auf Letterboxd geschrieben. Die ging so, liebes Tagebuch, heute hatte ich einen schönen Tag. Punkt, bis ich Imaginary sehen musste. Dein David.
Oh,
das war
nein.
Wirklich so, ich kam da raus und dachte, das ist so traurig. Also es macht auch so traurig, wenn man dann halt so einen echt guten Tag hatte und dann guckt man den Film und denkt so, das ist ja alles nur Zeitverschwendung, die ich hier gerade über mich ergehen lasse. Komme ich aber gleich zu. Ich denke, wir fangen was mit Positiven
lieber
an.
Wieso? Wir sind doch mittendrin, David. Wir sind doch mittendrin.
Ja gut, dann mache ich weiter. Also es ist, ich brauche eigentlich nur einen Namen sagen. Jason Blum ist mit Blumhouse wieder involviert. Sie haben sich hier.
Aber der hat doch auch Get Out gemacht, das David. Das werde ich jetzt noch 10 Jahre lang sagen.
Und Whiplash musst du sagen. Whiplash hat er ja auch produziert.
Ja,
er hat sich hier gesagt, ich arbeite mit einem Regisseur zusammen, den ich schon in der Vergangenheit immer mal aktiviert habe, nämlich Jeff Wedlow. Kennt niemand, aber auch deshalb, weil er Filme gemacht hat wie Fantasy Island. Für
Hallo,
Blumhouse.
Der war so unangenehm schlecht vor 3 Jahren.
Oder Truth or Dare hat er noch gemacht.
Der ging ja noch.
Der ging noch. Den
ah nee, das war das mit der Billardkugel auf dem Tisch und so. Wo wir, nee, das war auch müllig. Ja. Ich habe das jetzt verwechselt mit Jessica Dings, die da immer stirbt.
Ja, das ist Happy Death Day.
Happy Death Day, ja.
Ja, Imaginary dreht sich um ein junges Mädchen, das findet im Keller einen Bären, eine Teddybären, und mit dem beginnt sie dann zu reden, weil sie stellt sich vor...
Im Elternhaus der Mutter, wo sie wieder zurück hinziehen. Ich wollte auch was gesagt haben zu dem Film.
Ja, okay. Da fängt sie dann irgendwann an, Gespräche mit Chauncey, oder wie er heißt.
Chauncey, ja.
Fängt sie Gespräche an zu führen und du hast sofort, also bei mir ging sofort nicht die Lichter an, sondern aus. Weil natürlich sofort so traumatische Erlebnisse an all die anderen 1000 Filme, in denen kleine Kinder in ihrem Kinderzimmer sitzen und mit imaginären Identitäten sprechen. Letztes Jahr hatten wir ja mit Megan dann auch sowas sehr Ähnliches. Und eigentlich kommt, kennst du noch diesen The Boy, den wir mal geguckt haben, vor 3 Jahren?
wo der Mega-Spoiler jetzt, der Junge in der Wand wohnt.
Ja, The Boy und The Boy 2 hieß es doch. Wo
ja, der zweite war richtig müllig, aber der erste entwickelte sich richtig zum Erfolg und war für Steffen Gerlach, den wir im Podcast hatten, ein richtiger Reibach in der Kasse.
Ja, in jedem Fall möchte ich sagen, es tut krass weh, ne, weil dieser Film macht am Anfang genau das, was man erwarten kann. Man sieht dieses Mädchen, ne, dann redet sie und dann sagt die Mutter, mit wem redet mein Kind? Und dann fangen so Sachen an, das Kind soll sich dann auf Befehl des Teddybären verletzen und das macht sie dann und dann sagt die Mutter, irgendwas ist doch hier komisch und das Kind spielt dabei wirklich, als hätte jemand eine Bockwurst in ein Kleid gesteckt und gesagt, so jetzt fang mal an zu schauspielen. Wir sind ja letztes Jahr durch die ganze Goldene Himbeere-Diskussion, da haben wir ja auch gesagt, so Kinderdarsteller soll man nicht scheiße finden, aber ich frage da wirklich, warum eigentlich nicht? Weil dieses Kind ist auch ganz, ganz krass schlecht und ich denke dann immer so, das muss man doch im Castingprozess gemerkt haben, dass die nichts spielen kann, aber ganz zentral im Film vorkommt, ne? Also ihr nimmt die Last auch niemand von den Schultern, so dass man sagen kann, na gut, bei diesem Firestarter, wo ja diese Diskussion, also Feuerteufel, um den ging ja letztes Jahr die Diskussion, dass die 12-jährige Darstellerin, die hatte mit Zac Efron zusammengespielt und da haben die sich wenigstens die Last geteilt, aber hier ist es eigentlich fast das Mädchen und dann zoomt die Kamera immer wieder auf diesen Teddy drauf und denkst du, das ist alles so scheiße und am Ende kommen dann die großen Twists und Turns und die sind, also da wurde der Film sogar noch dümmer, weil manchmal hat man ja das Gefühl, dass dann so ein Twist das auch retten kann, aber nein, gar nicht. Da kommt dann so ein dritter Charakter rein, der mal wieder diese ominösen Sachen erzählt von, das hätten wir wissen können, weil, ne, stellt sich nämlich heraus, es gibt noch eine Verbindung zur Jugend der Mutter, wo auch irgendwelche Imagine und oh, ist alles ganz Hilfe. Und dieser Darsteller, diese Darstellerin spielt auch ganz krass schlecht.
Alles steht Kopf aus der Hölle quasi.
Ja, also alles steht Kopf tatsächlich wirklich vom Laientheater Gütersloh dargestellt. Ich möchte jetzt die Leute in Gütersloh.
Lass doch mal Güte, ja, David, das reicht jetzt hier, ne? Du kannst es nicht mit allen verscherzen.
Okay, sorry an die Leute in Gütersloh und sorry an alle 12-jährigen Kinder. Ja, ihr dürft natürlich gerne schauspielen, aber bitte, falls euch jemand fragt, ob ihr in Imaginary 2 mitmachen wollt, egal wie viel Geld sie euch bieten und auch wenn es Gratisbonbons gibt, sagt bitte ab, weil das ist auf jeden Fall ein mieser Film und dieses Kind, vielleicht kann sie ja was, aber dieser Film hat nicht das Beste aus ihr rausgeholt, muss man sagen. Also hier ist alles Mist.
Apropos Gratisbonbons. Hast du mitbekommen, dass bei diesem super tollen Fail-Event von Wonka in Schottland, in Glasgow, jetzt ein Horrorfilm gedreht wird, der auch noch dieses Jahr rauskommen soll?
Nee.
Es soll ein Horrorfilm gedreht werden, weil der Darsteller von Wonka hatte ja geleakt, dass die Idee für das Konzept von diesem Event ein 15-seitiges Skript, was von der KI geschrieben wurde, ist.
Ah, okay.
Und dass in den Wänden ein ehemaliger Schokolatier wohnt, wo wir gerade von wohnenden Personen in Wänden sind. Und das wird jetzt genommen, tatsächlich einen Film zu drehen, in dem ein Kinderbuchillustrator, ergo Roald Dahl, und seine Frau aufs schottische Land ziehen, wo ein Schokolatier in den Wänden wohnt und sie massakriert oder zumindest terrorisiert. Das wird dann auch ein ganz toller Horrorfilm. Und das Oppenheimer-Pendant dieses Jahr und Imaginary-Verwandtschaft scheint übrigens, weil du gerade die Goldene Himbeere erwähnt hast, hast du geguckt, wer gewonnen hat dieses Jahr, wer abgeräumt hat?
Ich hatte nur mitbekommen, dass Expendables ganz viel abgeräumt hat. Megan Fox unter anderem und Sylvester Stallone.
Also Megan Fox hat gewonnen, Expendables 2 hat 2 Preise gewonnen.
Vier?
Und 5, Expendables 4 hat 2 Preise gewonnen und 5 Preise aber und damit in jeder nominierten Kategorie gewonnen hat Winnie Pooh Blood and Honey.
Ja, hast du mitbekommen, dass es bereits einen zweiten Teil jetzt, dass der angekündigt wurde und ich glaube, es gibt sogar schon einen Trailer.
Ich glaube, ich werde mal den ersten gucken und besprechen.
Mach,
ich meine,
das
ist ja
nicht
auch ein Anlass. Wieso macht es man nicht?
Weil der ganz schlimm ist.
Weil es dann Aufmerksamkeit bekommt?
Nee, weil es schlimm ist.
Hallo David, ich kann doch nicht Oppenheimer besprechen und dann nicht Winnie the Pooh Blood and Honey. In welcher Welt macht das denn Sinn? Denk doch mal
dieses
nach.
Dieses Jahr kommt ja auch noch Terrifier 3. Also das,
kauf dir mal ein Buch. Siehst du, das stimmt. Ich muss
wir müssen noch ein paar Gehirnzellen fürs Ende des Jahres aufheben.
Aber ich kann dich vor einer Sache bewahren, was Gehirnzellenverlust angeht, nämlich Miller's Girl.
Ja.
Wenn du möchtest. Der startet diese Woche. Jenna Ortega und Martin Freeman, also die meisten werden sagen, Jenna Ortega, das ist die von Wednesday, spielt hier ein junges Mädchen, die oder junge Frau, die in einem Haus alleine wohnt, weil ihre Eltern sind sehr reich, Anwälte, müssen immer in der Welt unterwegs sein. Deswegen sie alleine in ihrem pompösen Anwesen mit so romantisch barocken Garten dann ihrer Literatur folgt. Die liebt es zu lesen, die liebt es zu schreiben und geht deswegen in den Kurs von Jonathan Miller an einem, ich denke mal, es ist College. Es fühlt sich wie Highschool an, aber scheint College zu sein. Und wird in diesem Kurs, weil er selbst Autor ist, / war, lernen, wie es ist, besondere Worte zu Papier zu bringen. Aber ganz früh gibt's schon eine Spannung zwischen den beiden. Und dann entpuppt sich der Film von so einer interessanten Atmosphäre in den ersten 25 Minuten zu so einer ganz schmierigen, überzogenen, mit irgendwelchen lustvoll gepackten Vorstellungen zwischen einer ja, Student-Teacher-Liaison, die wirklich wie so eine Fanfiction wirkt. Und dann am Ende einfach nur drei ultra-toxische Frauenfiguren hat und zwei Männerfiguren, die sich überhaupt nicht gegen ihre niederen Instinkte wehren können. Und ich so dachte, was gucke ich mir denn hier jetzt an? Ich habe auch nicht so richtig glauben wollen, dass der Film von Jay Talley Bartlett, Regiedebüt einer Frau, inszeniert worden ist. Es ist ein richtig vor Gift triefender Film, der nicht uninteressant anfängt, aber dann hinten raus einfach also wirklich, wirklich unangenehm anzuschauen ist. Mit einer sehr vulgär gewollten Sprache, ohne dass die wirklich funktioniert. Und wäre nicht die Ausstattung so schön und die Farbpalette und ich Martin Freeman ganz gern sehen würde, dann hätte ich es kaum im Kino ausgehalten. Aber das ist so ein Film, wo ich nach dem Trailer dachte, ah, ich bin nicht uninteressant. Und dann war er ziemlich, ziemlich unangenehm anzusehen. Vor allem, ich ging raus und fand es noch so okay, aber am nächsten Tag, je länger ich drüber nachdachte, umso unangenehmer stößt mir dieser Film auf. Miller's Girl. Ab diesem Donnerstag kann man dran vorbeigehen.
Ja, ich merke gerade, wenn ich so drüber gehe über die Filme, die wir jetzt gleich noch besprechen, das wird ja heute eine ganz traurige Episode.
Was? Wir haben Dream Scenario. Mochtest du den nicht?
Nee, den mochte ich auch nicht.
Also der wird langsam, also heute hier, ne?
Also den fand ich noch am besten, aber gut, wenn die Laune jetzt gerade schon am Boden ist, mach ich mal nochmal mit einem weiter. Den hast du nämlich auch nicht geschaut. Ricky Stenicki auf Amazon, könnt ihr den gucken. Thumbnail wirbt mit Zac Efron und John Cena, der, ich glaube, so.
Ricky Stenicki.
Genau, ja. Das ist der neue Film von Peter Farrelly mit John Cena, der hier einen Kleinkünstler spielt, der durch Masturbationssongs auf der Bühne auffällt. Also er singt populäre Songs, zum Beispiel von Billy Idol, und ersetzt die zentralen Wörter durch Jokes, die mit Wichsen, mit Masturbieren, mit sich einen runterholen zu tun haben. Das ist, und wenn ihr denkt so, das ist ja scheiße, dann kann ich euch sagen, das ist noch das Lustigste an Ricky Stenicki. Wie gesagt, der neue Film von Peter Farrelly, der vor zwei Filmen, ne, zuletzt hat er, ich glaube, The Greatest Beer Run of the World.
Auch mit Zac Efron.
Ja. Auch mit Zac Efron. Ich glaube, wie hieß der? The Greatest Beer Run hieß der, glaube ich, einfach
Greatest
nur.
Beer Run of Apple war das, glaube ich.
Genau,
so
auf Apple. Er spielt jemanden, der Bier nach zu den GIs nach Vietnam reinschmuggeln möchte, um die zu unterstützen. Und kommt da wirklich mit einem Sack Bier an. Das ist wohl eine wahre Geschichte, die auch schon nicht mehr so dolle war, weil irgendwie Peter Farrelly so ein bisschen das Mojo, hatte ich gedacht, so verloren gegangen ist. Aber Ricky Stenicki ist wirklich ganz furchtbar. Der hat ja die Farrellys, wer sie nicht kennt, haben früher ja wirklich tolle Komödien gemacht. Verrückt nach Mary ist wahrscheinlich so ihre bekannteste. Ich mag zum Beispiel auch Schwer verliebt sehr mit dem jungen Jack Black und wie hieß sie nochmal? Nicht Gwen Stefani, sondern Gwyneth Paltrow als übergewichtige Frau in so einem mega Fettsuit. Und was ich daran immer gut fand, war, dass diese Komödien, so infantil sie im Humor häufig waren, sie hatten immer einen ehrlichen, einen weichen Kern. Weil es immer das Gefühl, sie erzählen dir eine Geschichte über Moral, über Liebe. Und am Ende geht man trotzdem mit dem Gefühl raus, dass es ein gutes ist, weil es sehr sympathisch gewesen ist, obwohl dir ständig jemand Peniswitze um den Kopf haut. Das fehlt in Ricky Stenicki aber komplett. Hier geht es um drei Freunde, die machen direkt etwas, wo man auch gar nicht relaten kann. Die bauen nämlich am Anfang als Kinder Scheiße und weil sie aus dieser Situation sich irgendwie rauslügen wollen, erfinden sie einen imaginären Freund. Den Namen haben sie ganz schnell einfach auf einen Zettel geschrieben und erfinden Ricky Stenicki. Und man sieht sie dann später in ihrem Erwachsenenalter, wie sie, die Frauen wollen gerade eine Babyshower veranstalten. Sie sind jetzt alle drei verheiratet und die Frauen, wie gesagt, wollen irgendeine Party machen und dann ruft Ricky Stenicki an und sagt, dass er Krebs hat und dass seine Freunde ihn bitte besuchen sollen. Und dann fahren die drei los, um ihm zu helfen, weil er ja Krebs hat. Und die Jungs fahren dann einfach in den Urlaub, um sich ordentlich zu besaufen, denn Ricky Stenicki existiert ja gar nicht. Und irgendwann fliegt das Ganze auf, ja, oder droht aufzufliegen, und dann lernen sie John Cena kennen. Als er wäre gerne Schauspieler, ja, ist wie gesagt Sänger von Masturbationssongs, und den engagieren sie dann, dass er als Ricky Stenicki auftritt. Und weil sie über die Jahre so viel gelogen haben, dass er irgendwo in Uganda Kinder rettet und im Urwald Tiere rettet und alle möglichen Geschichten, die Hanebüchen sind, muss er sich so ein richtiges Buch durchlesen, was er sich merkt. Und das führt dann zu allen möglichen Verwicklungen. Und Ricky Stenicki selbst ist ein Alkoholiker. Es wird dann also über Alkoholismus noch Witze gemacht. Es wird über Penisse Witze gemacht. Und also das ganze Programm, was es früher schon gab, aber mit Charakteren, wie man zutiefst abstoßend findet. Und dieses Herz, von dem ich gesprochen habe, diese Wärme, geht dem Film komplett ab. Ja, und dadurch hast du hier einen Film, der eigentlich nur schäbig und scheiße ist und nie wirklich witzig, außer wenn John Cena mal so richtig aufdrehen darf. Aber das darf er zum Beispiel gegen Ende dann auch gar nicht mehr. Und deswegen ist es ist ein trauriger Film. Es ist vor allen Dingen ein trauriger Film, wenn man sich überlegt, was die Ferrellis früher gemacht haben. Bobby Ferrelli macht ja seit geraumer Zeit jetzt nicht mehr mit. Peter macht die Filme alleine. Vielleicht liegt's daran, wobei Green Book mochten wir beide ja gern. Aber es ist wirklich bitter, was jetzt aus diesem Ding geworden ist. Er hat's auch selber geschrieben, also es kann jetzt nicht an einem neuen Drehbuchautor sein. Also der funktionierte für mich nicht. Humor ist ja immer Geschmackssache, deswegen vielleicht ist es bei euch anders. Aber wie gesagt, ich fand vor allen Dingen, dass diese lügenden Hauptcharaktere, die eigentlich die ganze Zeit sehr unsympathisch wirken, dadurch gibt's halt auch keine Identifikationsfigur, und John Cena ist viel zu weird, als dass man das irgendwie zu ihm connecten könnte.
Okay, vielleicht gucke ich mir den an.
Bitte doch.
Okay, das Ricky Stenicki, also dass der Zac Efron, ich meine, zuletzt mit Iron Claw ja einen so starken Film abgeliefert, dann da wieder zu finden, ist schon ein bisschen merkwürdig.
Um die Geschichte von Ricky Stenicki zu erzählen, musste ich irgendwie gefühlt 48 Sätze aneinander rein. Wenn Komödien so kompliziert beginnen und du denkst so, oh, das ist aber ein bisschen verzwickt, was sie erzählen wollen, aber dann diese Leichtfüßigkeit darüber hinaus gar nicht mehr haben. Ich verstehe das immer nicht. Dann erzählt doch einfach, dann macht doch wirklich was von einem Affen, der sich mit Kacke beschmiert, und dann hast du was ganz Simples. So, es finden vielleicht auch einige lustig oder nicht lustig, aber dann kannst du dir diese 45 Minuten Exposition sparen.
Der heißt dann Kakafophonie.
Zum Beispiel, ja.
So, fertig. David.
Damsel? Nee.
Okay, doch, ja, wollte ich gerade sagen.
Okay, David in Distress.
So, ich wollte irgendwie so sagen, so David, was sind dein Lieblingsmärchen oder so,
wollte ich anfangen. Du hättest anfangen können mit David, fühlst du dich heute in Distress, dann rette ich dich, und dann sage ich so, nein, mach mal nicht, weil ich bin eine moderne Frau und kann es alleine. Und dann zücke ich mein Schwert und reiße mir die Fetzen bzw. mein Kleid ab, damit ich quasi so auch so einen symbolischen Charakter liefern kann, von wegen, ja, ich reiße das Patriarchat von meinen Schultern.
Ich finde, du solltest dabei aber schon auch ein bisschen verdreckt, verschwitzt und so mit Blut, so mit Wunden ein bisschen. Wär noch gut, um das ein bisschen zu überhöhen.
Genau, ja. Das ist Damsel.
Vielleicht die Haare auch noch ein bisschen anders. Die Haare auch noch anders.
Ja,
auch noch
gut. Genau, die Haare ab, weil das auch, das machen ja.
Und dann brauchst du aber auch so einen Shot, wo du ganz fies guckst in so einem Auftritt, wo alle anderen schockiert sind. Ja. Und wenn dann du dir vorstellst, dass irgendwie noch so ein gigantischer Schatten von irgendwas Eindrucksvollem, dass du diesen übergroßen Auftritt hast, dann wäre das gar nicht vorhersehbar.
Also wir frotzeln jetzt ein bisschen darüber, aber das ist Damsel, ein Film, auf den ich mich sogar ein bisschen gefreut hatte, weil ich den Trailer mochte und weil ich den Regisseur Juan Carlos Fresnadillo, so spreche ich ihn jetzt mal aus.
Ja, und weil du ja auch immer sagst, dass Fantasy so wenig stattfindet.
Ja, genau. Ich dachte so, oh, Fantasy, da habe ich Bock drauf. Im Trailer sah man schon, hier ist ein Drache mit dabei. Drachen sieht man eh viel zu wenig im Kino. Sehr, sehr gerne. Aber das hier ist leider wirklich nur so ein, ja, ich habe in meiner Kritik geschrieben, es sind die lustigen Abenteuer von Schmink mich Barbie, die wirklich trotz aller Torturen durchweg perfekt gestylt ist, und die macht dann so eine Nummer aus Dragonheart, Cliffhanger und The Revenant. Aber
ich geschrieben, Szene hat sich in den Minen von Moria verloren. Ja,
aber dann mit so einem seltsamen, undurchdachten, wirklich halbgaren Feminismus-Spin, der so mit ganz plumper Symbolik auch arbeitet und eigentlich am Ende doch gar nichts zu sagen hat.
Und einem dämlichen, ziemlich dämlichen Drachen, finde ich.
Genau, und der Drache, der ist hier, ich fand noch, der hat den größten Draw, weil der ist krass designt. Ich dachte, da haben sich wirklich was überlegt, wie der aussehen kann, wie der auch funktioniert als lebendiges Wesen. Aber damit hat er mehr Charakter als jeder andere Charakter in diesem Film. Millie Bobby Brown spielt, wie ich finde, völlig auf Autopilot, weil, muss man mal dazu sagen, sie spielt hier eine Prinzessin, die auserkoren wird, um den Oberprinzen vom großen Königreich zu heiraten. Irgendwie habe ich das am Anfang schon...
Von einem anderen Königreich. Im eigenen Königreich droht das Volk zu verhungern und deswegen verheiratet ihr Vater sie in ein anderes Königreich, weil mit der Mitgift kann man dafür sorgen, dass das eigene Volk nicht verhungern muss und deswegen landet sie in einem pompösen, wunderschönen, alles blüht, jeder Garten ist zurecht drapiert und jeder trägt die teuersten, tollsten, verziertesten Kleider. In so einem Königreich landet sie und soll heiraten.
Ja. Und es wirkt dadurch, ne, weil sie dann, ne, der Film heißt schon Damsel und will dann gegen dieses Damsel in Distress Prinzip so ein bisschen antreten, aber es wirkt halt wie so ein Virtue Signaling Blockbuster, die wir in letzter Zeit halt sehr häufig haben, die da irgendwas reinzwängen, was dann im Film oder vor allen Dingen auch in den Subtexten oder selbst auch in den offensichtlicheren Themen gar nicht abgebildet wird. Weil man eigentlich Millie Bobby Brown, die dann in so eine Höhle geschmissen wird, weil sie geopfert werden soll, einem Drachen, mit dem gibt es Da gibt es was, will ich nicht zu viel verraten, obwohl man das, also ich muss sagen, diesen Twist, der nach etwa 45 Minuten kommt, den habe ich am Anfang nach dem Intro, habe ich den vorhersagen können. Ich weiß noch, Carly stand vor dem Fernseher und meinte, was war das jetzt? Ich so, ja, lass mich dir sagen, was gleich passiert. Und es war dann exakt das, was passiert. Also es ist
bei mir war das auch wirklich exakt genauso. Und ich weiß auch nicht, das ist fast eine Kunst, wie sie es schaffen, weil sie wollen ja wirklich es nicht sagen, aber irgendwas an Kameraführung, Tonlage und allem macht dir ganz klar, es kann nur in diese eine Richtung laufen.
Genau. Und da ist er dann auch nicht wirklich überraschend. Wie gesagt, sie landet dann in dieser Höhle und aus der Höhle, wo der Drache wütet, da will sie dann raus. Kann es aber nicht und muss dann dafür klettern und ist natürlich sofort eine Top-Bergsteigerin und nimmt dann irgendwann ein Schwert in der Hand und natürlich ist sie auch die beste Schwertkämpferin des Landes und ist damit wieder so auch dieser Charakter, der keine Entwicklung durchmachen darf. Sie lernt da nicht irgendwie was, sondern sie ist gleich alles und geht am Ende in Zeitlupe durchs Bild. Und das ist echt enttäuschend, weil du auch auf so vielen anderen Ebenen, der Fantasy-Aspekt wird nicht wirklich bedient. Die Charaktere funktionieren nicht. Es gibt ja eigentlich nur sie und den Drachen. Ansonsten noch zwei, drei. Angela Bassett und Ray Winston spielen mit, aber die haben kaum was zu sagen.
Robin Wright auch als Königin, total einfältiges Abziehbild, die rumschreit und mit ihrem Zorn in erster Linie agiert. Es ist einfach ein super langweiliger Film, bei dem es echt schwer ist, da ganz halt dabei zu bleiben. Also ich habe mir dann irgendwann sogar mit Kopfhörern aufgesetzt, damit es immersiver ist und auf die Leinwand geguckt, damit ich dann komplett drinne bin. Aber es war wirklich so unangenehm, diesen Film zu schauen, dass ich so dachte, warum? Das ist genau das, wo die Leute dann parallel was anderes machen und ich dann in den Kommentaren wieder lesen darf, ach, zum Laufen lassen am Wochenende doch ganz gut.
Ja.
Ja, das ist es.
Ja, wirklich schade. Also gerade auch, weil sie haben das ja dann am Internationalen Frauentag hochgeladen und das wirkt halt so echt alles nach Masche. So. Und ich kann dann immer verstehen, wir sind ja häufig diejenigen hier auch, die sagen, hört auf, immer alle Filme als woke oder so zu bezeichnen. Aber ich verstehe bei solchen Filmen halt oft, woher kommt die Kritik dann? Weil es ist leider wieder einer dieser Filme, die wirken halt so, als hätte man da wirklich was erzwingen müssen, damit überhaupt irgendwie einen Grund da ist, diesen Film rauszubringen. Und er bildet sich aber im Film nicht ab. Also er macht den Film weder besser, er erzählt dann nicht wirklich was darüber. Und das ist neben Dream Scenario der zweite Film, der das mit mir diese Woche gemacht hat.
Ich finde auch, Millie Bobby Brown muss tatsächlich zeigen, dass sie was kann.
Das kommt auch noch dazu. Ich dachte auch, ist die nicht gut.
Jetzt kommt sie in das Alter, wo die Konkurrenz auch einfach ganz anders aufgestellt ist und sie nicht mehr ein Kinderstar ist.
Ja.
Ja gut, das Damsel könnt ihr auf Netflix weiterschalten, wenn ihr wollt. Nicht angucken. Übrigens, hast du Supersex mal angefangen zu gucken?
Nee, was ist das denn?
Diese Rocco Siffredi-Serie, ich kenne den Mann doch nur wegen dir. Also, den hast du immer mal wieder erwähnt hier im Podcast. The Italian Stallion, über den gibt's jetzt eine eigene Serie auf Netflix, sein Werdegang.
Ich habe mal vor Jahren, es gab schon mal eine Doku auf Netflix über Rocco Siffredi, aber ich muss gestehen, ich muss jetzt nicht mehr über den gucken, weil so, ich finde ihn jetzt nicht besonders interessant.
Und die deutsche Serie The Signal soll auch nicht besonders gut sein, habe ich gehört. Gucke ich, überlege ich euch nochmal reinschaue. David, Träume. Hast du Träume?
Ja, ich hatte mal überlegt, was habe ich heute Nacht geträumt, versucht mich daran zu erinnern und dein Gesicht ist mir die ganze Zeit dann vor Augen erschienen. Wahrscheinlich bist du es, der in meinen Träumen herumgeistert. Vielleicht hast du dieselbe Fähigkeit wie Nicolas Cage in Dream Scenario.
Ja, in einem A24-Film, also muss der gut sein, weil wenn man das anders empfindet, dann liegt es an einem und nicht an dem Film.
Exakt, so ist es nämlich. Erzähl doch mal, worum es geht.
Also, Paul Matthews, der ist Professor für irgendeine Biologie und so Vorstadtvater, so ein verhuschter Typ, der fällt nicht besonders auf. Nicht mal der eigenen Frau oder Tochter fällt er besonders auf. Bis aber eines Tages seine Tochter sagt, Papa, ich habe von dir geträumt. Das ist doch irgendwie, also du standst da nur so rum und er so, naja, kann ja passieren, ist ja Tochter, sieht man oft. Und dann irgendwann die eigenen Studenten sagen, wir haben von ihnen geträumt. Und dann zeigt sich im Freundeskreis eben auch seine Ex-Partnerin, jahrelang nicht gesehen, ich träume in letzter Zeit von dir. Und alle Menschen fangen an, von Paul zu träumen. In den weirdesten Situationen, ob da Alligatoren auftauchen oder einfach nur was Belangloses passiert, der steht im Hintergrund, der läuft mal so durch ein Zimmer und alle kennen auf einmal Paul. Und darin sehen aber auch Influencer-Agenturen eine Möglichkeit, Produkte zu vermarkten. Und vor allem dieses Gefühl von Aufmerksamkeit, das macht ja auch was mit einem. So ist Paul auf einmal über Nacht ein Star. Aber was ist, wenn diese Träume nach und nach vielleicht sogar erotischer Natur sind oder Albträume werden? Und obwohl du nichts dafür kannst, die Leute richtig Schiss vor dir bekommen könnten. Das alles sind so Gedanken, die man in Dream Scenario reingeworfen hat.
Erzähl mal, warum findest du ihn so gut?
Naja, erstens, ich freue mich immer wirklich sehr, wenn ich Nicolas Cage sehe. Ne? Das ist ja so ein, ich habe ja Pick und Massive Talent geliebt. Und ich will mir auch diesen Butcher's Crossing, heißt der Butcher's Crossing, unbedingt anschauen, weil der kommt auch anscheinend gar nicht so schlecht weg. Und erstens, wenn ich Nick Cage sehe, da habe ich erstmal Bock drauf. Und die Konstellation A24 und er ist schon so eine Sache, die ich gerne sehen wollte. Und dann erlebe ich hier den Nicolas Cage, der verhältnismäßig im ersten oder im ersten zwei Dritteln so zurückgenommen spielt, wie ich das in Pick zuletzt gesehen habe. Und das mag ich bei ihm eigentlich, wenn er nicht so volles Rohr aufdreht. Und es gibt hier so super weirde Situationen. Es gibt so eine erotische Sequenz, wo ich weiß, die werde ich so schnell nicht vergessen. Die hat irgendwas mit mir gemacht. Die fand ich so unangenehm und gleichzeitig aber auch so auf eine ganz weirde Art und Weise intim. Und ich fand dieses Gedankenspiel, was ist denn von jemandem, der auf einmal überhaupt nicht das gewohnt ist, Aufmerksamkeit bekommt und auch gern danach lächzt und das nutzen will für was, was er an Traum umsetzen möchte, aber dann völlig weird andere von dir wollen, dass du nur irgendein belangloses Produkt verkaufst. Und so hat dieser Film von einem Drama über eine Komödie, dann Horrorelemente und dreht sich am Ende aber in so eine Satire. Die letzten 10 Minuten mag ich gar nicht, weil es dann nochmal so ein Abgesang auf Influencer-Dasein letztendlich gibt. Aber ich mochte diesen schwer zu greifenden Mix und mir Nick Cage anzugucken, der die ganze Zeit völlig überfordert ist und vor allem, was passiert, wenn die Gesellschaft, obwohl du überhaupt nichts dafür kannst, richtig, richtig Angst vor dir hat und du nicht mehr Zugang bekommst zu den essentiellen Dingen und Menschen in deinem Leben. Das mochte ich alles. Ich mochte das alles zusammengeworfen in diesen super, ja, so ein bisschen weird, skurrilen Film. Und ich finde aber auch, dass der Film mit dem Trailer matchte, der genauso weird daherkam.
Was ich dem Film wirklich auch anrechnen möchte, ist, dass die Figur von Nicolas Cage und eigentlich so seine Familie, in der er lebt, die sind schön erzählt. Ne, also was du jetzt gerade meintest, so dieses Gefühl von Ruhm, das sich dann einstellt, drückt diese richtigen Knöpfe, weil er wird schon am Anfang als eher als bemitleidenswerter Loser auch dargestellt, der irgendwie relativ schnell, wenn er, das wird im Film klar gemacht, wenn Leute ihm was sagen, sucht er in jedem Satz die Beleidigung und fühlt sich ständig angegriffen, einfach weil er ein großes Problem mit seinem Selbstwertgefühl hat. Auch man fragt sich die gesamte Zeit, warum liebt ihn seine Frau eigentlich? Und das ist so ein bisschen, was der Film auch erreichen möchte, dass so eine Atmosphäre erzeugt wird, wo er schon echt ein Spinner ist, aber halbwegs, ne, er ist vielleicht ein lieber Vater, kann man sich vorstellen, aber schon auch ein Loser, der unbedingt ein Buch schreiben wollen würde und dann neidisch wird am Anfang direkt, weil eine alte Kollegin kriegt's dann hin über dasselbe Themengebiet wie er, der als Professor ja über Ameisen sich vor allen Dingen damit auseinandergesetzt hat. Und das finde ich spannend, weil dadurch eigentlich dieser Nährboden gelegt wird für diese ganzen Themen, die aufgemacht werden. Aber was du sagst mit, der Film ist schwer zu greifen und ist alles ineinander geworfen, das war halt für mich der große Knackpunkt, weil der Film zerbricht für mich nach dem ersten Drittel total. Am Anfang fand ich den nämlich noch so, er hat einen feinen Humor. Ich mochte, wie die Charaktere, gerade wie Nicolas Cage erzählt wird, dachte auch so, es ist zwar komisch, dass er so unsympathisch tatsächlich dargestellt wird, aber es kann manchmal ja funktionieren, wenn man das gut durchzieht. Und er spielt gut. Ja, er ist jetzt nicht so zurückhaltend wie in Pick, würde ich sagen, weil er schon auch, er hat eine andere Stimme, die verstellt er so ein bisschen und dreht auch manchmal in einigen Szenen auf, weil er später auch wütender wird, aber er overactet nicht so, wie man es auch von ihm kennen könnte. Und das ist schön einfach, ne? Und dieses Bild, was man von ihm sieht mit dieser Halbglatze, das erinnert natürlich auch wirklich als daran, was so Michel Gondry früher gemacht hat, an die Charlie Kaufman Sachen. Das hätte hier auch sowas wie Adaption 2 werden können. Ari Aster hat den Film produziert und das merkt man dem Film auch tatsächlich an. Aber ab der Hälfte will er dann zu viel erzählen. Dann kommt nämlich diese Komponente mit, jetzt wird er plötzlich berühmt rein. Und was macht das mit ihm? Was macht das mit seinem Umfeld? Dann kommt eine Influencer-Agentur dazu. Dann kommt diese Szene, von der du gerade gesprochen hast, die du sehr unangenehm fandest, die ich auch, wo Kali und...
Nein, nicht unangenehm. Nee, ich finde so, es ist so, das hängt sicherlich auch so ein bisschen mit eigenen Kinks und whatever ab. Ich
du fandest es auch ein bisschen faszinierend?
Ich finde es irgendwo zwischen faszinierend und ich verstehe, wenn so ein Wechselspiel zwischen Macht, Übergriffigkeit, Lust erzeugen kann. Ja. Und ich habe es der Szene und den Figuren abgenommen, dass sich einer dem gar nicht nähern kann und die andere aber voll da drin ist. Und ich fand es eine richtig gute Szene. Ja, auch wenn es schwer zu nähern ist.
Die Szenen für sich genommen sind alle nicht schlecht gespielt oder gar nicht mal schlecht entworfen. Aber die Themen und die einzelnen Szenen, die dazu passen, die passen nicht ins große Ganze, weil ich das Gefühl hatte, gerade diese Geschichte mit den Träumen, die ja dann aufgemacht wird, dass er in allen Träumen aufploppt und die Frage, warum oder was passiert da eigentlich auch weltweit mit den Menschen, die wird nur ganz bisschen angeschnitten. Man sieht am Anfang so ein paar abstruse Traumszenarien tatsächlich mal. Aber es wird überhaupt nicht vertieft, diese Thematik. Und es geht dann auch nicht um, wie ich gedacht hätte, sowas wie um Traumdeutung oder Psychoanalyse, sondern dann fängt er dann mit zig Dingen an. Ne? Hier eine Sexszene, da dann plötzlich über Ruhm sprechen, da dann Influencer-Ding, dann ist dann Cancel Culture plötzlich ein ganz großes Thema im letzten Drittel. Und ich dachte so, das ist zu viel. Der Film verliert sich dann da plötzlich in diesen einzelnen Thematiken und keine einzelne davon, die, wie du sagst, die einzelnen Szenen sind nicht übel, aber das Insgesamte hat für mich keinen Sinn ergeben und wirkt völlig unrund, sodass ich dann merkte, ab der Hälfte war ich raus. Also Kali hat zum Beispiel neben mir am Anfang total viel gekichert und man merkte, das macht was mit ihr. Und irgendwann, ich glaube spätestens bei der Sexszene, sagte sie, okay, jetzt hat er mich verloren. Und mir ging es sehr ähnlich. Also das, und das lese ich online auch sehr viel, dass Leute sagen, ab dem ersten Drittel ist das so ein wirklich so ein Make-it-or-break-it-Film. Da, wenn du dich drauf einlassen und fallen lassen kannst, und das ist ja zum Beispiel letztes Jahr Beau is Afraid für mich ein Beispiel gewesen, da konnte ich mich total fallen lassen in die weirden Spinnereien von Ari Aster. Und ich glaube, das muss man hier auch bei Dream Szenario dann einfach hinbekommen. Es hat, glaube ich, dann immer was mit einem persönlich zu tun. Deswegen würde ich davon nicht abraten, den Film zu gucken. Robert, du fandst ihn ja gut.
Allein schon die Traumsequenzen, was da so zusammenkommt und die Wirkung von Cage, bin ich voll dabei.
Ja, naja, am Ende wird er ja fast, ne, dann kriegt er auch so eine Horroratmosphäre immer mal wieder. Und es kommen so hier und da so auch mal Jumpscares mit rein. Und auch das, der Film weiß auch tonal, ich glaube, das war einfach eine bewusste Entscheidung von Christopher Borgli, der den Film gemacht hat. Weil Träume ja auch, muss man da auch dazu sagen, wenn man übergreifend darüber schreiben würde, Traum und das Szenario mal weglassen würde, würde es auch passen, weil Träume sind ja auch wirr, ja, und man springt von dem einen ins andere und das kann schon durchaus passen, wenn er sich das dabei gedacht hat, aber da muss man das Ganze schon wirklich hineininterpretieren. Nur beim Gucken ergibt sich das nicht so richtig, muss ich sagen. Und deswegen für mich hat er nicht funktioniert. Ich würde ihm 2,5 Sterne geben, aber ich glaube, da kann man noch einen Stern draufpacken, wenn man sich fallen lassen kann. Das müsst ihr, glaube ich, selber ausprobieren.
Das ist Dream Scenario, den ihr dann übrigens ab dem 21. März, also nächste Woche, dann im Kino schauen könnt, wenn ihr wollt. Und damit schalten wir rein in die Werbung. Ach, weißt du, was ich letztens dachte? Ich lief durchs Haus, David, und hab gesungen. Weißt du, was ich gesungen habe?
David ist der beste Freund der Welt.
Das mache ich morgens, aber dann, wenn langsam Mittagszeit ist und ich was kochen will aus guten Zutaten, die lange haltbar sind, Aha. Dann gehe ich durchs Haus und singe, oh Coro mio. Oh, Coro mia. Mhm. Und denk immer an die Coro-Drogerie.
Ja. Der wir singen die Katzen auch mit?
Die, manchmal, ja. Und es kommt drauf an, ob sie gerade schlafen. Wenn ihr sagt, ihr wollt haltbare Lebensmittel in großen Mengen haben, das können Nüsse sein, das können hauchdünne Apfelchips sein, das kann Reis sein, kann Pasta sein. Ich habe, auch wenn ich Salate mache, immer schön so Zuckermais aus der Dose, ob wieder Erbsen, Kichererbsen, wenn ich Hummus mache, leckere Tahini. David, es gibt so unglaublich viel bei Coro. Ich habe jetzt auch deren Teller bestellt. die haben schöne Teller und ihre Edelstahlpfannen sind richtig gut. Ich habe damit schon zubereitet. Also immer wieder was Neues zu entdecken. Die haben Teller und auch Schüsseln. Auf jeden Fall, schaut euch bei der Koro-Drogerie gerne mal um. Da werdet ihr fündig, richtig gute Zutaten zu einem fairen Preis, wo ihr auch immer sehen könnt, wie sich der Preis entwickelt hat über die letzten Jahre. Und wenn ihr sagt, oh, das, was der Robert da sagt, der kocht ja gerne, der wird ja keinen Scheiß erzählen, das probiere ich auch mal aus, dann könnt ihr bei der Bestellung auch noch Schwafel 5 im Bezahlvorgang verwenden. Schwafel als Wort, 5 als Ziffer und spart nochmal 5% auf den eh schon sehr fairen Preis. Danke an die Koro-Drogerie. Und damit schalten wir raus aus der Werbung, zurück in den Podcast. David, ich habe noch Kung Fu Panda 4 geschaut. Wahrscheinlich der größte Start der Woche. Mhm. Du hast den ersten Kung Fu Panda gesehen, ne?
Ja, ich glaube auch den zweiten, aber in meinem Kopf verschwimmen die schon. Ich kann dir das nicht sagen. Ich weiß nicht mal, was im ersten passiert.
Das war immer die Geschichte von Po. Po ist ein Panda, dessen Papa ist eine Gans, der den Nudeltraum träumt, nämlich ein Nudelrestaurant hat, aber Po würde gerne Kung-Fu-Krieger werden. Das war immer so das Sympathische. Einer, der eigentlich gegen sein Naturell die größten Kung-Fu-Kämpfer in China beneidet und leidenschaftlich zu denen aufschaut und es schafft, der große Drachenkrieger zu werden und im Tal des Friedens für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Und das macht er im Grunde die ersten drei Teile in verschiedenen Szenarien, bekommt dann noch einen zweiten Papa, der nämlich ein Panda ist, sein in Anführungszeichen echter Vater und hat immer so diese Message zwischen Familie, es kann zwei Väter geben, aber auch Genozid an Pandas sogar im dritten Teil und war immer im Kern so eine leidenschaftliche Hauptfigur, die das Kämpfen liebte und versuchen wollte mit seinen Gefährten, nämlich den Furious Five, das waren verschiedene andere Kung-Fu-Kämpfer und Kämpferinnen in Gestalt einer Grille oder einer Heuschrecke oder in Gestalt eines Tigers und so weiter und so fort, wie einem Affe, haben die Abenteuer erlebt. Das war mal bunt, rasch, lustig, unterhaltsam, aber auch von den Themen her für groß und klein. Und jetzt hier im vierten Teil soll Po vom Drachenkrieger zum spirituellen Führer aufsteigen, will der aber gar nicht. Der will Drachenkrieger bleiben, der findet das toll und hat überhaupt keine Lust und weigert sich, dass er einen auserkoren muss, während ein Chamäleon all die Formen annehmen kann seiner ehemaligen größten Feinde und die Herrschaft über alle möglichen Städte, aber auch das Tal des Friedens erlangen möchte. Das ist so ein bisschen die Grundidee in diesem nächsten Abenteuer, was sich nicht so richtig abgrenzen kann, beziehungsweise keinen neuen eigenen Mehrwert mit sich bringt, weil erstens war Po immer jemand, der aufgestrebt hat zu seinen neuen Taten und jetzt sich hier dagegen stellt gegen ein Schicksal, nämlich sich weiterzuentwickeln, wirkt irgendwie unsympathisch. Die Furious Five, die immer so der Kern waren, weil jeder so seinen Lieblingskämpfer hatte in dieser Reihe, die spielen keine Rolle mehr. Die kommen ganz am Ende, kurz vor und mittendrin in einer stummen Szene für ungefähr 20 Sekunden und damit nimmst du alle Fan-Lieblinge raus und dann ist der Film extrem schnell. Der ist zwar super animiert und sieht auch toll aus mit seinem Slapstick-Humor und seinen schön choreografierten Kämpfen. Aber der große Showdown, dem geht die Puste aus im Vergleich zu vielen Kämpfen vorher. Und vor allem, wann immer das mal ein bisschen ernster werden darf, was das Thema Familie, Freunde, Zuneigung angeht. Zumal hier auch eben eine neue Figur mit einer Füchsin auftaucht als neuer Sidekick-Gefährtin. Wann immer da mal irgendwo eine Bindung entstehen soll, kommt sofort der nächste Gag, die nächste Action, wird alles mit dem Arsch eingerissen. Und da, wo Kung Fu Panda immer was für groß und klein war, ist es jetzt nur noch was für klein. Und wirkt so nach 8 Jahren Pause wie so, nicht wenige würden sagen, wie so ein Cash-Grab. Der Versuch, irgendwie Geld aus einer Marke rauszuziehen, die bis jetzt funktioniert hat. Denn die ersten drei Filme haben 1,8 Milliarden Dollar weltweit verdient. Aber ich finde das hier spürbar den Schwächsten in 94 Minuten einfach zu vollgepackt mit zu viel uninteressanten Dingen. Der sieht schön aus, aber das war es dann eigentlich schon.
Ja, es ist genau der Gedanke gewesen, den ich hatte. Ich werde mir den die Tage noch angucken müssen, weil ich auch gerne in einem Just Watch darüber sprechen muss, weil ich zu wenig Filme sonst habe für die Folge. Aber habe wirklich gedacht, so, ich habe gar keine Lust, da ins Kino zu gehen. Einfach weil Kung Fu Panda 4, ne, die 4 im Namen, das macht schon nicht wirklich Bock.
Hallo, Expendables 4 war da auch ein Knaller.
Ja, aber nach so vielen Jahren hat man wirklich das Gefühl, oh, es wirkt so wie, dass, ne, man hatte keine wirkliche Idee bei Universal Pictures, was man ins Jahr 2024 releasen soll. Und da hat immer gesagt, Moment mal, haben wir da noch dieses eine Franchise, was wir jetzt schon eine Weile nicht angefasst haben. Und das ist halt, ne, weil wie so viele von diesen Filmen, die wir haben, die werden ja nicht aus Liebe gemacht.
Ich find's krass bei Animationsfilmen, weil eigentlich waren das oft früher viele originäre erste Teile. Jetzt hast du die Eiskönigin 3 und 4, du hast Vaiana 2, du hast Ich einfach unverbesserlich 4, glaube ich, inzwischen. Ja. Und dann sicherlich den nächsten Minions-Film und auch ein Mario-Film wird bestimmt kommen. Und Zoomania 2, und du hast all diese Fortsetzungen. Da kommt mir so ein Trailer, ich hatte dir den Tage mal geschickt, The Wild, Wild Robot oder Der wilde Roboter. Hast du dir mal den Trailer angesehen? Die finde ich richtig toll.
Ja, da wollte ich dir eigentlich noch antworten, aber ich dachte, ich lasse das lieber sein, weil ich fand den natürlich Find's wieder blöd? Naja, weil das wieder so eine Kids-Scheiße gewesen ist. So, das war so Tralala-Musik und ein Roboter, der dann in den Himmel guckt und dann ist da eine Sternschnuppe und ich dachte so, oh. Und ich bin mir sicher, das ist ein besserer Film, als der Trailer das zeigt, aber der Trailer versucht halt, Leute da reinzulocken, die...
Wie mich. Wie mich.
Wie dich, ja genau, und nicht wie mich. Wie mich. Und deswegen warte ich da mal lieber, was der echte Trailer dazu zeigt. Was, ob da vielleicht noch was kommt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ja, wenn ich mir die Zeit angucke, es gibt ja die Disney-Renaissance. Disney ging es Ende der 80er nicht wirklich gut und dann haben sie vieles umgestellt und eine der Ideen war, wirklich tolle Stoffe zu bringen. Fing mit Ariel die Meerjungfrau an und dann kam Aladdin, König der Löwen. Alles nur originäre Ideen, beziehungsweise oft dann auch basierend auf irgendwelchen Büchern, aber es waren erste Teile. Es gab auch zweite Teile. Es gibt ja zum Beispiel Aladdin 2 und 3 oder König der Löwen 2, aber das sind Sachen, die hat Disney
Nein,
früher...
Nein, gibt's nicht.
Nein, gibt es nicht? Gut. Für Robert gibt es die nicht, aber für den Rest der Welt könntet ihr auf VHS hättet ihr damals das holen können, weil Disney hat solche Sachen dann einfach ins Fernsehen geschoben oder TV-Serien daraus gemacht. Also es ist jetzt nicht so, dass die da nicht mitverdienen oder dran verdienen wollten. Aber ich hatte das Gefühl, Kino wurde damals von Disney, aber auch den anderen Animationsstudios als Premium-Plattform angesehen. Da kommen die tollen Stoffe rein und das richtige Geld, das verdienen wir hintenrum durch Merchandise, durch Serien, durch Rechte und irgendwelche VHS-Zweitveröffentlichungen oder Sequels. Jetzt kriegst du aber genau den Schrott, den sie damals nach hinten geschoben haben, bei dem man sich noch überlegen konnte, ob man ihn kaufen möchte. Jetzt kriegst du den als den Premium-Content angeboten. Und das ist halt, du sagst es selber, Kung Fu Panda 4 ist jetzt kein Schrott.
Ich meine, das ist DreamWorks, das ist ein tolles Studio, das ist Drachenzähmen, das ist Shrek und so. Das sind halt viele coole Sachen, die sie eigentlich haben, so als Marken. Und dieser Kung Fu Panda fühlt sich einfach nicht nach dem an, was ihn mal ausgemacht hat.
Universal hat noch eine Plattform mit Peacock. Da hätten sie doch Kung Fu Panda 4 hinschieben können und sich stattdessen Geld aufheben können für was Neues, eine neue Idee.
Also ich habe das sowieso ein paar Mal gelesen, dass Kung Fu Panda 4 angeblich der letzte Film sein soll, der richtig bei DreamWorks in Kalifornien gemacht wird und dass sie super viel auslagern an ihrer Animationsarbeit.
Ja?
Muss ich mich mal einlesen. Hatte ich jetzt so also einiges in die Richtung
ja
gehört,
aber
wird man bestimmt noch fordern. Dann haben wir das durch. One Life nehme ich bis nächste Woche mit. Der startet ja erst Ende März. Wollen wir mal kurz über die Oscars oder hast du noch was, worüber
Nö,
wir reden wollten
ich
vorher?
Bin durch mit meinem. Sorry, dass es heute so negativ gewesen ist, aber so ist es manchmal.
Das liegt ja nicht an uns, das liegt an den Filmemachern.
Make better films. Jetzt reden wir aber über Filme, die wurden schon better gemaked und wurden dafür jetzt auch ausgezeichnet. Ich gehe nicht bei allem mit, aber da können wir ja jetzt im Einzelnen drüber sprechen. Wie war denn die Oscar-Verleihung für dich insgesamt? Ich habe sie ja nicht live geguckt, ich habe nur hinterher das Comedy-Bit von Jimmy Kimmel gesehen und hab's, ich glaube, nach nicht mal einem Drittel ausgemacht, weil ich dachte, das ist ja, also dieses Jahr sind die Witze nicht nur cringe, sie sind teilweise beleidigend und nicht einer davon ist witzig. Ich schalte mal lieber aus und hab mir dann...
Na, er hat zum Beispiel Zone of Interest und Anatomie eines Falls als Filme bezeichnet, die sehr harte Themen haben, aber in Deutschland selbst, wo Sandra Hüller herkommt, gelten sie als Rom-Coms. Ja. So, das war so die Sache, die der so rauskam.
Ich habe gesehen, auf Twitter hat sich gestern Chris Miller oder Chris Lord, ich weiß gerade gar nicht, der Across the Spider-Verse mitgewirkt hat, der hat sich beschwert, weil er gesagt hat, ey, da wieder mal wurde sich über Animated Kino als Kinderkino lustig gemacht. Und das gibt mehrere Leute, unter anderem Guillermo del Toro hat schon auf einer Bühne gesagt, das ist halt auch Kino. Und es ist kein Genre, sondern es ist auch Kino. Und wir hoffen, dass wir einfach mal irgendwann in der Kategorie für beste Filme landen und nicht, weil es gibt ja auch bei den Oscars keine Kategorie für beste Komödie, sondern es gibt nur bester Film. Und Animation ist genauso bester Film. Deswegen kämpfen die Animatoren ja schon seit Jahren darum, dass das mal endlich geändert wird. Und wenn Jimmy Fallon sich da jetzt Kimmel hinstellt und wieder Witze macht darüber, dass das eigentlich nur Kinderkram ist, dann wird sich da nichts bessern.
Er hat halt sehr routiniert durchgeführt durch die Sendung. Er hat am Ende auch noch Werbung für seine nächste Late-Night-Show am nächsten Tag gemacht, wer der Gast sein wird. Dachte ich auch, das passt so in die Oscars nicht rein. Ich fand so, es war so ein Seitenhieb auf Donald Trump am Ende drin, wo er noch ein bisschen Zeit hat. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, mit It's Past Your Jail Time, als er live einen Tweet vorgelesen hat von Trump, der gegen ihn gehatet hat.
Es gab ja auch alle möglichen Sachen mit dem Gazastreifen und über die...
Es gab einmal Gazastreifen und der Regisseur, der beste Dokumentation gewonnen hat. Das war 20 Tage in Mariupol. Er hat dann gesagt, er ist wohl der erste Regisseur auf der Bühne, der sich wünscht, den Film hätte nie machen müssen. Und da hat er dann sehr natürlich über die Ukraine geredet. Sie haben auch den ganzen Memorial-Part mit einem Ausschnitt aus der Nawalny-Doku begonnen. Ne, aber trotzdem alle Dankesreden, wenn man die mal nimmt, die sonst ja relativ oft politisch sind, waren alle extrem kurz, einfach nur so an die Liebsten für gewöhnlich. Emma Stone und die und da waren, wie heißt Joy die? Die waren die einzigen beiden emotionalen Ausbrecher, was das mal dann ansonsten anging. Und die Highlights für mich, sag ich dir ganz ehrlich, Billie Eilish auf der Bühne, mega gute Performance von What Was I Made For. Dann Ryan Gosling mochten viele. Ich fand auch John Cena tatsächlich lustig, nackt auf der Bühne. Ich glaube, das ist so cringe oder lustig finden. Ich fand's lustig.
Dann wäre Ricky Stenicki vielleicht das Richtige für dich, Robert.
Ja, sag ich. Ich fand's tatsächlich witzig. Und ansonsten war das das nicht viel. Und die Preise sind zum größten Teil ja genauso, wie es sich durch die bisherige Awardsaison gezogen hat, verteilt worden. Da war dann eher die Frage, wer wird jetzt beste Hauptdarstellerin? Und die Überraschung sind für mich der Zone of Interest bester Ton bekommt, dass Godzilla Minus One visuelle Effekte tatsächlich gegen alle anderen Studios und das American Fiction adaptiertes Drehbuch kriegt. Das hatte, glaube ich, kaum jemand auf dem Schirm, aber der Rest lief alles nach Drehbuch.
Ja, und der Regisseur und Drehbuchautor Cord Jefferson von American Fiction hatte für meinen Geschmack die beste Rede.
Die hast du gehört. Ich meine, das ist ja interessant, dass du da die Rede aufgeschnappt hast, weil die wird jetzt nicht besonders gehighlightet. Der ja meinte, hört auf, 200 Millionen Dollar Filme zu machen, sondern macht 20, 10 Millionen Dollar Filme oder 50, 4 Millionen Dollar Filme.
Also das fühlt sich für mich nach einer Problematik an, die wirklich für Hollywood auch aktuell ist. Wenn du dich da oben hinstellst und sagst so, oh, ich danke den tapferen Männern, die in den Krieg gezogen sind oder dieses Geschwurbel da abfeiern und letzten Endes so einstudiertes Zeug ansprechen, das ist mir ja gerade bei Joaquin Phoenix in seiner Oscar-Kampagne aufgefallen. Der hat ja dann bei jedem neuen Preis, den er gewonnen hat, irgendwelche anderen Parolen geschwungen. Und sowas hier finde ich dann sehr ehrlich, so, weil er als Filmemacher ist davon betroffen und das ist ein tatsächliches Problem für Hollywood. Der Streik wurde ja auch ein bisschen runtergeschluckt bei den Oscars und das fand ich so, auch da wieder viel Virtue Signaling und wenig das, worum es wirklich dann für diese Industrie auch geht, weil macht euch nichts vor, ihr seid halt einfach eine Filmindustrie und ich verstehe dann nicht, warum sich wieder über Trump echauffiert werden muss auf der Bühne. Sorgt dafür, dass man Spaß und dass man unterhalten wird und dass man das Gefühl auch hat, dass die Preise sinnvoll vergeben werden und genau aus diesen Gründen gucke ich es nicht mehr, weil ich das Gefühl habe, bei den Preisen weißt du vorher schon, was es ist?
Manche Branchen lassen sich klarer trennen als andere, finde ich. Und in der Filmbranche, klar, man kann sagen, sie macht in erster Linie Filme und soll die Leute unterhalten oder berühren, aber dann haben natürlich die Filme auch einen Gegenstand. Das finde ich bei der Rede von Cillian Murphy zum Beispiel sehr interessant, der sich natürlich bedankt, aber auch sagt, wir leben nun mal in der Welt von Oppenheimer und dem, was er erschaffen hat, im Guten wie im Schlechten. Und er dankt und unterstützt da draußen Peacemaker.
Und das fand ich auch sehr stilvoll.
Und ich finde, das ist eine gute Brücke, wo er genau den Ton trifft, eine Aussage zu treffen und es mit seiner Arbeit zu verknüpfen. Aber ich hebe das gerade ja nur heraus, um zu sagen, es lässt sich eben je nach Film nicht immer trennen, weil man dankt ja letztendlich auch einer Figur, in die man eintaucht oder einer Geschichte, die man da erschafft. Wenn man das so gut verknüpfen kann und so generell halten, dann ist es stilvoll. Ja.
Na gut, aber insgesamt, ja, ich kann mir vorstellen, dass man da auch durchaus Spaß mit haben kann bei den Preisen. Wir haben ja im Vorfeld schon drüber gesprochen, was wir auch glauben. Im Grunde ist alles, was wir auch prophezeit haben, eingetroffen. Oppenheimer, bester Film geworden. Ja, so ist es nun mal. Aber also ich hätte mir, glaube ich, jetzt zuletzt The Zone of Interest oder Poor Things gewünscht. Aber Oppenheimer, ich finde das auch ehrlich gesagt ganz cool. Er hat ja auch irgendwie, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, damit etwas geschafft, was schon seit langem nicht mehr geschafft wurde.
Biopic oder was?
Nee, das ist nach Der Herr der Ringe, The Return of the King, der Film, der mit dem meisten Einspielergebnis Also er war ja letztes Jahr Top 3 der erfolgreichsten Filme des Jahres und es hat seit Jahren, also seit Return of the King, keinen Film mehr geschafft, über 500 Millionen Dollar und der in die Top 5 der erfolgreichsten Filme des Jahres reingekommen ist, geschafft auch den Oscar als bester Film zu gewinnen. Ich habe gerade schon gesagt, Oppenheimer ist jetzt die 3. Was glaubst du denn, wer die 1 ist?
Der Titanic, hätte ich jetzt gesagt.
Ja, Titanic, ja, Return of the King. Ja. Auf der 4 ist Forrest Gump.
Wobei, ich glaube, Ben-Hur, wenn man Ben-Hur mal inflationsbereinigt,
ich glaube auch vom Winde verweht, wobei ich bei dem jetzt nicht mehr sicher bin, ob der den besten Film gewonnen hat. Doch, wobei, das glaube ich doch. Und der gilt ja als erfolgreichster Film in inflationsbereinigt. Gladiator ist auf der 5, The King's Speech auf der 6, da aber schon mit 430 Millionen Dollar.
Der hat so viel verdient, dieser Film über den stotternden König?
Weltweit 430 Millionen.
Hätte ich nie gedacht. Colin Firth danach hat es aber nie geschafft zu diesem ganz großen
Ruhm.
Nicht
so wirklich,
ne? Danach, da viel draus zu machen.
Aber auch Geoffrey Rush sieht man nicht mehr im Kino, was ich auch schade finde, weil den liebe ich sehr. Der mit dem Wolf tanzt, ist auf der 7, dann Rain Man, dann erst vom Winde verweht und das sagt einiges über diesen Film aus, denn wenn man ihn nicht inflationsbereinigt, ist er immer noch auf der 9 und dann kommt mit Slumdog Millionaire auf der 10 den Film, der 383 Millionen Dollar eingespielt hat und 8 Oscars unter anderem gewonnen hat. Also Oppenheimer ist in dem Sinne schon total schön, dass es mal auch wieder ein Film ist, der beim Publikum angekommen ist. Ne, gestern hatte Elon Musk direkt natürlich gepostet, so, ja, die Oscars sind ein Zeichen, dass das alles immer woker geworden ist. Und man denkt so, naja, in den letzten Jahren, wo dann sowas wie Coda gewonnen hat zum Beispiel, da hätte man da vielleicht drüber reden können, aber mit Oppenheimer haben wir einen Film, der wirklich auch bei dem großen Publikum angekommen ist und sehr erfolgreich gewesen ist. Und deswegen ist es schon echt eine Nummer. Auch Christopher Nolan auf der Bühne zu sehen, der die beste Regie bekommen hat, war auch irgendwie cool, muss ich sagen. Das war eine schöne Rede, oder beziehungsweise man sah ihm die Freude an. Und es war auch sehr schön zu sehen, wie viele Leute Christopher Nolan immer wieder gedankt haben. Heute von heute mal der schwedische Kameramann, der auch den Oscar für Oppenheimer gewonnen hat, war vorher für Dunkirk nominiert, meinte auch, ohne Emma Thomas und Christopher Nolan hätte er keine Karriere. Cillian Murphy wurde von Anfang an hofiert von Christopher Nolan und der hat schon vielen Leuten eine Karriere gegeben und war die jahrelang immer treu und das finde ich echt cool.
Robert Downey Jr. meinte ja auch auf der Bühne, sind wir mal ehrlich, ich brauchte diesen Job mehr, als der Job mich brauchte. Ja. Ne, musst du auch erstmal sagen. Was ich eine schöne Sache fand, das Bühnenbild bei den Oscars dieses Mal, ließ so die Möglichkeit für viele Screens und Nominierte nebeneinander abzubilden. Und sie haben auf eine ganz alte Sache bei den Laudatien jeweils gegriffen, dass zum Beispiel, falls du das gesehen hast, wie wenn bester Darsteller, Nebendarstellerin oder Regie, es haben immer Preisträger aus den Jahren davor, aber gleich viele. Das heißt also, 5 Preisträger als bester Nebendarsteller haben die Laudatien gehalten für ihre Kollegen aus diesem Jahr. Und das machte das Ganze irgendwie so, lässt es sich ein bisschen voller anfühlen und vor allem doch dann konzentrierter auf die Branche und die Arbeit. Das mochte ich ehrlicherweise
Beim Regiepreis gab es tatsächlich so noch ein bisschen online auch, sagen wir mal, Geraffel. Also gerade auf Twitter hat man es wieder gelesen. Wie kann es sein, dass Martin Scorsese gar nichts bekommen hat? Also muss auch sagen, Killers of the Flower Moon hat nicht einen einzigen Oscar gewonnen.
Bei 11 Nominierungen, muss man
die Irishman, sagen.
Nee, bei 10 Nominierungen
waren es. Und auch die Irishman hatte 10 Nominierungen. Damit hat er in den letzten Jahren von 20 Nominierungen haben seine Filme nicht eine bekommen und auch bei Silence, den er ja davor gemacht hatte, ja, das ist wirklich komisch, aber ich weiß nicht, ob die Zeit von Martin Scorsese auch ein bisschen um ist oder ob man bei den Oscars sich denkt, naja, der hatte halt seinen Oscar bekommen, aber für viele war Killers of the Flower Moon eben einer der besten Filme des Jahres. Da waren die anderen Filme vielleicht ein bisschen stärker, aber Martin hat es echt nicht leicht, muss man sagen, in den letzten Jahren.
Ja, in der Tat, in der Tat. Ansonsten, ich bin ehrlicherweise sehr froh, dass beispielsweise Lily Gladstone nicht gewonnen hat, beste Hauptdarstellerin, weil das ist einfach keine Hauptrolle. Es ist eine sehr große Nebenrolle, würde ich sagen, aber es ist einfach keine Hauptrolle aus meiner Sicht.
Nee.
Und da war ich für Emma Stone ganz froh.
Ich fand ja Lily Gladstone richtig cool. Meine Frau war ja zum Beispiel so, die meinte, ja, nee, die fand den Film ja brillant. Das wäre, glaube ich, ihre Wahl gewesen. Die meinte dann aber, sie hat mal geschaut, weil sie nach dem Film wollte sie wissen, ist Lily Gladstone immer so gut? Und vor allen Dingen, wie ist sie denn persönlich? Das hast du ja auch schon mal gesagt, dass du manchmal guckst, so wie sind die realen Figuren gewesen, wenn ich mich zum Beispiel über eine Tonlage aufgeregt habe. Und Carly macht es dann so, dass sie schaut, wie sind denn die die Darsteller im echten Leben. Und sie meinte, nee, ich habe mich geirrt, Lily Gladstone ist so, wie sie im Film ist, also so, sie sagt dann immer unterspannt, also so sehr zurückgenommen, so ist sie auch in echt. Und da ist dann die Leistung, was Emma Stone in Poor Things vollbringt, die sich halt echt komplett um 180 Grad dreht, ist viel beeindruckender auch für sie. Und deswegen, ich finde das richtig, dass Emma Stone hier gewonnen hat. Ich hätte als zweites dann am ehesten noch Sandra Hüller gesehen. Und leider ist Messi nicht nominiert gewesen. Hast du das mitbekommen? Messi, der Hund von Anatomie eines Falls, war auch bei der Oscarverleihung.
Ja, saß die ganze Zeit einen kompletten Stuhl gehabt und hat am Ende auch den Stern von Matt Damon gepinkelt für Jimmy Kimmel wegen der Ewigen.
Ja. Ich war so hin und her gerissen zwischen, auch ist das süß und auch ist das unverantwortlich, so ein Tier auf so eine laute Veranstaltung mitzuschleppen, aber gut.
Ja, na okay, die sind sehr trainiert, Hunde, also da geht es, wenn es andere Tiere sind, aber ja, es ist nicht cool, aber ich denke, da wird sich gut gekümmert worden sein. Ich finde, man muss mal herausheben, Billie Eilish, die ist im Dezember 22 geworden, die hat jetzt 2 Oscars.
Ja.
Ich meine, zwar jeweils bester Song und die hat so abgeliefert. Die Performance ist so toll. Guck dir das, also wenn du möchtest, mal an. Nochmal im Nachhinein mit 22, 2 Oscars und dabei ist die so entspannt. Ist für mich, obwohl sie mit den Filmen selbst so wenig zu tun haben, eines der Highlights dieser Oscars gewesen. Was gibt's ansonsten? Wir haben ja schon über Robert Downey Jr. gesprochen und dass wir da Mark Ruffalo gerne gesehen hätten.
Ja, was ich noch ganz lustig fand, war dieser Fauxpas von Tim Robbins, der den Oscar Robert De Niro fast schon zusprechen wollte.
Ja, Oscar-winning Performance, Oscar-nominated Performance.
Und
ja.
Robert De Niro, wie der immer guckt in solchen Situationen, das ist so, der wirkt immer so humorlos. Es ist wirklich, wirklich schwierig, dem ins Gesicht zu schauen.
Ich war überrascht, wie sehr Steven Spielberg sich auf Witze hat eingehen lassen und sich einbinden lassen auf der Bühne tatsächlich. Dass er Nacktbilder bekommen hätte von der Darstellerin und so. Hat er mit Humor genommen. Und auch Robert Downey Jr. mit seinem Drogen-Background am Anfang hat das entspannt genommen beim Jimmy Kimmel Opener.
Das Thema war so ein bisschen, sich gegenseitig zu frotzeln, hatte ich das Gefühl, weil das ganz viele gemacht haben. Ryan Gosling und Emily Blunt und dann waren Arnold Schwarzenegger.
Ja, das muss man sagen, das ist PR-mäßig, gleich kommen wir zu Schwarzenegger, ein richtig guter Move, dass du Ryan Gosling, Emily Blunt als Barbenheimer-Darsteller jeweils nimmst, um nochmal den Sommer aufzuarbeiten, die aber der Stunt-Community danken, weil sie in The Fall Guy zusammenspielen. Übrigens in Berlin dieses Jahr für alle, die gerne Autogramme jagen und so. Ich glaube, es wird eine Berlin-Premiere geben, weil heute gab es schon die Einladung für die Interviews für Mitte, Ende April. Denke ich, werden wir eine Premiere zu The Fall Guy in Berlin sehen mit den beiden.
Ja. Ich fand bei Danny DeVito und Arnold Schwarzenegger, die haben dann die Verbindung über Batman gesucht und im Publikum saß dann Michael Keaton. Das war nett, will ich sagen. Also ich habe nicht geschmunzelt, würde ich jetzt nicht sagen, aber es war die Vorstufe zum Schmunzeln und fand es schön, die beiden mal wieder auf der Bühne zu sehen. Aber Arnold Schwarzenegger kriegt es auf Bühnen einfach nicht hin, einen geraden Satz nach draußen zu bringen. Divine Joy Randolph als beste Nebendarstellerin, voll gerechtfertigt, haben wir beide auch vorher, glaube ich, so getippt und sind wir auch beide derselben Meinung. Drehbuch Anatomie eines Falls hat mich doch überrascht, muss ich sagen, weil viele da Past Lives vorne gesehen haben. Und bestes adaptiertes Drehbuch ist American Fiction geworden, wie wir schon gesagt haben. Beste Kamera, Heute von heute mal. Das kann ich immer sehr schwer sagen, weil die Filme, die nominiert sind, sind alle immer bildschön.
Ich habe Oppenheimer die erste Hälfte schon nochmal gesehen und gucke heute die zweite Hälfte und da muss ich schon sagen, die Bilder, die so zu finden, nur so von den Bildausschnitten, es sieht schon wirklich gut aus, weil ja Nolan alles immer so überstilisiert mit Musik und Bildsprache, muss als Kameramann diese Bildsprache erstmal finden und nur auf dieses Gewerk reduziert, ist das schon eine sehr starke Leistung.
Ja, wobei ich halt sagen muss, Killers of the Flower Moon und vor allen Dingen dieser El Conde, der auf Netflix ja zu haben ist, da habe ich bisher den Film noch nicht gesehen, den habe ich auf der Watchlist, aber wenn ich nur die Einzelbilder sehe, die Einstellungen, denke ich so, boah, und das in Schwarz-Weiß ist richtig schön. Also die beiden, und Poor Things finde ich natürlich auch bildhübsch, aber da ist es eher das Szenenbild. Und das haben sie auch gewonnen. Und es war für viele auch eine Überraschung, dass Barbie wirklich keinen der technischen Preise gewonnen hat. Also weder Szenenbild noch Kostümdesign, auch bestes Make-up und Frisuren.
Ja, Barbie gewinnt bester Song im Grunde.
Ja.
That's it.
Und beste Filmmusik, mal wieder Ludwig Göransson. Ich bin ja gar kein Fan davon. Was ich ganz interessant fand, war, wann immer jemand gewonnen hat zu Oppenheimer, lief von einem Orchester eingespielt der Soundtrack von Ludwig Göransson. Und da dachte ich so, oh, der ist ja richtig gut. Und dann fiel mir aber wieder ein, dass du den im Film nie hörst, weil Ludwig Göransson über diesen eigentlichen Streicherpart, der immer von dem Orchester dort gespielt wurde, der echt melodisch und schön ist, legt er immer dieses technokratische Zeug, was Christopher Nolan in Tenet schon so toll fand. Das verzerrt diesen tollen Soundtrack so für mich. Deswegen, ich konnte da gar nichts mit anfangen. Für mich wäre es eher, ich fand den neulich auch in American Fiction ziemlich stark. Aber für mich wäre Poor Things da die bessere Wahl gewesen.
Okay, und dann ansonsten sehr technisch, ne? Also das ist jetzt, also ich würde jetzt nicht mehr die kleineren Positionen unbedingt durchgehen.
Nee, ich finde noch bei bester Schnitt kann man noch drüber reden, weil da gab's online so, hatte ich das Gefühl, es gibt einen 50-50-Diskurs von Leuten, die sagen, hä, der Schnitt von Oppenheimer, der wurde doch völlig wirr, ich gehöre dazu. Und dann gibt es wieder andere, die sagen, nee, Moment, der Film wurde gerade durch den Schnitt gemacht und wäre vielleicht sogar noch viel wirrer geworden, aber der Schnitt war schon sehr pointiert und ja, finde ich interessant, dass es da, also dass es in dieser Kategorie mal so eine Auseinandersetzung gegeben hat. Ich finde halt, dass die anderen Filme das auch hätten bekommen können und Oppenheimer für mich die schlechteste Wahl ist.
Dann bester Animationsfilm, da habe ich mich, also Der Junge und der Reiher, ich werde nicht warm mit
dem. Ja, aber es ist so, ich habe dir das von, wo wir drüber geredet haben und getippt haben, habe ich dir schon gesagt, der wird's werden, weil es ist Miyazakis letzter Film oder vielleicht letzter Film, weil er jetzt ja schon gesagt hat, dass da vielleicht noch was kommt. Und
aber dann ist er nicht mehr da gewesen. Ich weiß gar nicht, was der Grund war. Der ist nicht bei der Veranstaltung gewesen. Der wurde dann einfach, ja, Chris Hemsworth hat den Oscar mitgenommen und Anya Taylor-Joy für ihn. Wes Anderson hat ja auch gewonnen, ne, für Henry Sugar. Auch nicht da gewesen? Also es waren zwei
Ja, Oscar. Aber der hat einen Dreh in Berlin, habe ich gelesen. Da ist nächste Woche oder diese Woche Drehstart und deswegen konnte der nicht. Was weird ist, ich glaube, dass, also wenn ich einen Oscar bekommen würde und ich glaube, Wes Anderson hat noch keinen, dann wäre ich schon mal angereist.
Ja, ja, es war sein erster, glaube ich. Deswegen google ich gerade hier parallel. Super merkwürdig. Ja, ja.
Aber bester Animationsfilm, ich gehe voll mit, auch wenn es natürlich eine Story ist, die hier erzählt wird, mehr. Und das kam mir bei den visuellen Effekten leider auch so vor. Godzilla Minus One, wir haben damals, als wir den hier besprochen haben, habe ich schon gesagt, ich mochte die Effekte nicht. Aber hier geht's viel, glaube ich, um zwei Dinge. A, der hat nur 15 Millionen gekostet und damit noch mal weniger als The Creator, den alle vorne gesehen haben, weil der halt mit wenig Geld richtig krasses Zeug gemacht hat. Und B, in dem Jahr, in dem der Film über die Atombombe ausgezeichnet wird, wird das Land ausgezeichnet, in dem die Atombombe gedroppt wurde und mit einem Film, in dem die Atombombenexplosion gerade passiert ist in Godzilla Minus One. Und das ist, auch das wirkt ein bisschen wie Story, also ja gut, weil rein vom technischen Aspekt hätte der Film nicht gewinnen dürfen.
Du hast diese kriegerischen Zeiten und es gewinnt letztes Jahr im Westen nichts Neues und dieses Jahr diese Filme. Es korreliert.
Ja. So eine deswegen, es wirkt so vieles nach Storyline und Virtue Signaling und ich denke so.
Also das wirklich, Godzilla Minus One, ich fand ja auch, das sah ganz nett aus, aber gegen The Creator. Und selbst wenn man sagt, der wird's nicht. Selbst Guardians of the Galaxy, da nimmt man diesen Marvel-Look. Oder aber Napoleon, der wirklich tolle Schlachten hat. Diese Szene, diese Schlacht in ist es Waterloo? Dieser Schlacht auf dem See und dieser See, also das sieht doch teilweise so gut aus.
Es gab auch hässliche Shots in Napoleon. Also da muss ich auch sagen, gerade wenn die in Russland später sind, da sind die Effekte nicht mehr gut. Was man Napoleon eher anrechnen kann, finde ich, dass man oft die Effekte nicht bemerkt. Das kriegen sie sehr viel besser hin. Aber in Minus One bemerkt man sie halt. Das wäre es, oder? Vielleicht noch der beste internationale Film hat Zone of Interest völlig zu Recht gewonnen. Das Lehrerzimmer, wie von mir vermutet, keine Chance.
Hattest du Perfect Days eigentlich inzwischen nachgeholt?
Nee, den will ich noch nachholen, weil da ja jeder sagt mir, dass der gut ist. Den will ich unbedingt.
Naja, was halt, ich weiß ich nicht. Ich glaube,
ich
du magst ihn
mal.
Nicht.
Ich kann aber noch empfehlen, auch nominiert war ein Film, der startet bei uns jetzt und wir werden in zwei Wochen drüber reden.
Ich Capitano,
der neue Film von Matteo Guarone, ist mega gut. Ich mochte den sehr. Du hast ihn noch nicht gesehen, ne?
Immer noch nicht. Schau immer den. Noch nicht. Aber gut, dann haben wir es für diese Woche, liebe Leute. Ja. Nächste Woche hören wir uns wieder. Also wenn ihr wollt. Wir werden da sein. Macht's gut.
Tschüss.